Stimmung oder wie immer man das nennen will, über Möglichkeiten und Grenzen eines ästhetischen Begriffs. Erinnerungen, zumal die an die eigene Kindheit, gehen mit der häufig durch Bilder, Geräusche oder Gerüche hervorgerufenen Vergegenwärtigung bestimmter Stimmungen einher. Solche begrifflich zu fassen, bereitet Probleme, wie der Ich-Erzähler in Wolfgang Herrndorfs Debütroman in Plüschgewittern aus dem Jahr 2002 bemerkt, als sich bei ihm geruchsbedingt eine entsprechende Assoziation einstellt. Mit der lapidaren Anmerkung, die Teil des Titels meines Vortrags ist, dass ihm, Zitat, da die Stimmung, oder wie immer man das nennen will, so gut gefallen habe, bringt er zweierlei auf den Punkt. Zum einen geht es um die schriftstellerische Leistung, Stimmungen in Worte zu fassen, damit diese auch welche beim Leser hervorrufen. Zum anderen aber, und das betrifft mich als Literaturwissenschaftler, weist er damit auf die begriffstheoretische Herausforderung hin, Stimmung als ästhetische Kategorie begreifbar und wissenschaftlich handhabbar zu machen. Ich möchte Ihnen im Folgenden zeigen, wie die lange Zeit vergessene ästhetisch-literarische Kategorie Stimmung in den letzten Jahren rehabilitiert wurde, aber auch wo deren Grenzen liegen, um im Anschluss daran anhand ausgewählter Textpassagen aus Herrndorfs Werk diese Fragestellungen zu diskutieren. Sehr gerne auch mit Ihnen zusammen. Der Vortrag gliedert sich in 4 Teile. Auf den Versuch, den Begriff Stimmung zu definieren, möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über die historische Entwicklung des Begriffs in theoretischen wie literarischen Texten geben. Sie werden sehen, dass Stimmung nicht von Beginn an ein ästhetisches Konzept war, das es einem stetigen Bedeutungswandel und wohl damit einhergehend einer sehr unterschiedlichen Wertschätzung unterlag und auch bis heute unterliegt, die sich im mal inflationären, mal rückläufigen, da skeptischen Gebrauch niederschlug. Der dritte Teil widmet sich den Forschungspositionen der Gegenwart, in denen die ästhetische Kategorie der Stimmung, wie es Anna-Katharina Giesberts bezeichnet hat, wiedergekehrt ist. Und schließlich möchte ich viertens anhand ausgewählter Textbeispiele von Herrndorf versuchen zu klären, inwieweit man jenseits der wissenschaftlich postulierten ästhetischen Kategorie auch von einer Poetik der Stimmung als eine Positionierung in der Gegenwartsliteratur sprechen kann. Zur Bestimmbarkeit von Stimmung. Die amerikanische Autorin Siri Hustvedt schreibt in ihrer Auseinandersetzung mit dem frühen Wittgenstein, sie habe nie glauben können, dass es, Zitat, irgendein System gebe, egal wie verführerisch, das in der Lage wäre, die Mehrdeutigkeiten zu umfassen, welche dem Menschsein in der Welt innewohnen. Stimmungen gehören zweifelsohne zu den Phänomenen, die einerseits das menschliche Dasein in der Welt konstituieren, ohne dabei andererseits eindeutig greifbar und damit sprachlich genau begreifbar zu sein, was sie neuphänomenologisch betrachtet zu Halbdingen macht. So hat das Hermann Schmitz bezeichnet. Möglicherweise ist die Sprache im Vergleich zu anderen Darstellungsformen tatsächlich ein nur unzureichendes Medium, etwas wie die Wirklichkeit, also etwa auch halbdinghafte Stimmungen, zu erfassen. Um sich der Sprache selbst und den aus ihr konstituierten literarischen Werken mit den ihnen innewohnenden Stimmungskonzepten zu nähern, scheint sie aber nach wie vor das am besten geeignete, wenn nicht gar das einzige Mittel zu sein, das dem Menschen zur Verfügung steht. Das deutsche Wort Stimmung gehört, anders als seine fremdsprachlichen Entsprechungen, ursprünglich in einen musikalischen Sinnzusammenhang. Der Romanist Leo Spitzer stellte in seiner Studie zur Vorgeschichte des Begriffs Stimmung fest, Zitat, "The German word Stimmung as such is untranslatable." Diese Unübersetzbarkeit des Wortes gründet in seiner Bedeutungsvielfalt und daraus resultierenden Vagheit. Man könnte darin mit Roland Barthes eine, Zitat, barbarische Zivilisierung, also Bestrengtheit der Sprache sehen, wie er es am Französischen durchaus stimmungsaffinen Ton festmacht. Schlüssiger scheint es jedoch aufgrund der Bedeutungsschwere, gerade die Potenz von Stimmung stark zu machen, in der die Nuancen von Englisch Mood, Attunement oder Atmosphere, Französisch Humeur, Accord, Atmosphäre oder Italienisch Umore, Intonazione, Atmosfera in dem einen deutschen Wort enthalten sind. Das erst in der Neuzeit auftauchende Wort Stimmung hat sich etymologisch aus Althochdeutsch Stimna, Stimmer, Mittelhochdeutsch Stimme in der Bedeutung mithilfe der Stimmbänder erzeugte Laute, Fähigkeit zur Erzeugung solcher Laute, aber auch im Sinne von Singstimme, Singbegabung entwickelt. Unter Stimmung versteht man die Haltung oder Disposition des Gemüts oder die Färbung der Gefühlslage eines Menschen, die sich entweder als bestimmter augenblicklicher, häufig auf das körperliche Befinden bezogener Zustand, zum Beispiel Behagen oder Spannung, Müdigkeit oder Schwäche, oder als eine auf charakterlicher Disposition beruhende Anwandlung wie Besorgnis, Unsicherheit und Ängstlichkeit äußert. Als Stimmung kann auch, meistens mit Zusatz eines qualifizierenden Adjektivs, die Haltung oder Einstellung eines Menschen bezeichnet werden, von der er erfüllt und beherrscht ist. Abgesehen von der Haltung eines Einzelnen kann Stimmung auch eine kollektiv vorherrschende, zumeist öffentliche Zeitstimmung bezeichnen. Die Stimmung als Färbung der Gefühlslage eines Menschen ist auf mannigfache Weise beeinflussbar, weshalb sie eine wichtige Quelle der rhetorischen, aber auch der künstlerischen Wirkungserzeugung ist. Stimmung kann auch als Disposition zu bestimmter schöpferischer Leistung verstanden werden und wird auch als Synonym für eine vorherrschende, meist öffentliche Meinung unter stärkerer Loslösung vom Träger der Haltung verwendet. In der Musik bedeutet Stimmung zum einen als Nomen Actionis den Vorgang und die Ausführung oder als Nomen Acti das Ergebnis des Stimmens, also den Zustand des Gestimmtseins oder der Gestimmtheit. Zum anderen, ebenfalls als Nomen Acti, das als verbindliche Norm geltende Festgelegtsein der Tonhöhen eines Instruments. Die Gestimmtheit bezieht sich entweder in eigentlich musikalischer Anwendung auf das Instrument, so beispielsweise bei Rousseau unter dem Stichwort Accord, oder seit Mitte des 18. Jahrhunderts in Übertragung der musikalischen Vorstellung auf die inneren Kräfte des Menschen. In der ökonomischen Enzyklopädie von Krünitz wird ausschließlich die musiktechnische Bedeutung von Stimmung erläutert. Im Sinne einer detaillierten Gebrauchsanleitung erfährt man die einzelnen Schritte auf dem Weg zur richtigen Stimmung des Instruments. Beim Erlernen eines Instruments sollte, Zitat, der Lehrer jedes Mal einen Teil der Unterrichtsstunde, wie ein Komponist vorschlägt, darauf verwenden, um sie, also seine Schüler, im Stimmen zu einer gewissen Fertigkeit zu bringen. In der modernen Kunstbetrachtung bezeichnet Stimmung in Bezug auf die Erzeugnisse der Dichtung, Malerei und Musik einen ästhetischen Eindruck oder eine Wirkung, die von etwas oder jemandem ausgeht und in bestimmter Weise auf die Gemütslage eines anderen wirkt. Philosophisch entfaltet sich der Begriff Stimmung in Abgrenzung von den Begriffen Gefühl, Affekt und Empfindung als Ausdruck der Weltanschauung, vor allem in der Philosophie des späten 19. und als Lebensgefühl in der Existenzphilosophie des frühen 20. Jahrhunderts. Psychologisches Profil gewinnt der Begriff der Stimmung in Abgrenzung zu Begriffen wie Affekt, Erlebnistönung, Gefühl und insbesondere zu Emotion. Um die bisweilen synonym verwendeten Wörter Emotion und Stimmung zu unterscheiden, werden unter anderem folgende Unterscheidungsmerkmale herangezogen. Stimmungen sind sind im Vergleich zu Emotionen Gefühlszustände geringerer Intensität. Sie gelten als weniger variabel und länger andauernd. Ihnen fehlt ein klarer Bezug zu einem Auslöser. Sie sind nicht auf ein bestimmtes Objekt gerichtet, wie dies beispielsweise Heidegger in seiner Zeit an den Beispielen Angst und Furcht gezeigt hat. Die Ursache für eine Stimmung steht nicht im Zentrum der subjektiven Aufmerksamkeit. Aufgrund des Fehlens von Spezifizität und ihrem nicht handlungsunterbrechenden Charakter können Stimmungen vielfältige und zum Teil tiefgreifende Auswirkungen auf Prozesse wie Wahrnehmung, Verhalten und Denken haben. Sie bilden einen diffusen Hintergrund, von dem sich die Erlebnisse gleichsam als Figur abheben und so sorgen so für eine Dauertönung des Erlebnisfelds. Insgesamt lassen sich Stimmungen wegen ihres diffusen Erscheinungsbildes nicht genau bestimmen. Gerade deswegen aber können sie eine große Vielzahl von Affekten aufnehmen und wiederleben, wobei die Grenzen zwischen Emotionen und Stimmungen oft durchlässig sind. Zur Geschichte der Stimmung. Die erste ästhetische Positionierung zum Stimmungsbegriff findet sich weder in der Epoche der Empfindsamkeit noch im Sturm und Drang, auch nicht erst in der Romantik, sondern mitten in der Aufklärung, nämlich in Kants Kritik der Urteilskraft, was diesen zum Inaugurator der Stimmungsästhetik macht. Im Rahmen der Frage, ob und wie es möglich sei, Geschmack zu begründen, kommt Kant auf die Stimmung und beschreibt diese als Vermittlungsinstanz zwischen den Erkenntnisvermögen, Verstand und Einbildungskraft. Er begreift Stimmung als Disposition der Einbildungskraft in Konformität mit dem Verstand zu agieren, wobei die Erkenntnisvermögen in einem proportionierten Verhältnis zueinander stehen müssen. Stimmung ist also bei Kant weder Befindlichkeit im modernen Sinne noch harmonische Proportion im vormodernen oder musikalischen Sinne, so Christiane Frey, sondern Medium oder Fassung der Erkenntnis, die im ästhetischen Urteil als solches merklich wird. Nach David Welbery geht es um das Spiel der Einbildungskraft ohne begriffliche Fixierung, gleichwohl in Konformität mit dem Verstand. Das bedeutet laut Welbery, dass Kant zur Stimmungsmetapher greift, um eben diesen Zustand gleichwohl benennen zu können. Festzuhalten ist, mit Kant befinden wir uns am Ausgangspunkt der Geschichte der europäischen Stimmungsästhetik. Während Kant das freie Geschmacksurteil als schöpferische Leistung des Rezipienten begreift, also subjektiv, bemüht sich Schiller um einen objektiven Begriff des Schönen, an welchem Kant verzweifelt war, so Schiller in einem Brief an Körner 1792. Schiller fordert die Ausbildung der geistigen und sinnlichen Kräfte durch die Kunst und sieht die Ästhetik als Weg, den sinnlichen Menschen zu erziehen. In seiner kulturpolitischen Programmschrift über die Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen aus dem Jahr 1795 versetzt er Kants Stimmungsbegriff gewissermaßen in Freiheit. Er argumentiert nicht mehr erkenntniskritisch, sondern moral-ästhetisch-idealistisch. Hier ein längeres Zitat. Das Gemüt geht also von der Empfindung zum Gedanken durch eine mittlere Stimmung über, in welcher Sinnlichkeit und Vernunft zugleich tätig sind. Eben deswegen aber ihre bestimmende Gewalt gegenseitig aufheben und durch eine Entgegensetzung eine Negation bewirken. Diese mittlere Stimmung, in welcher das Gemüt weder physisch noch moralisch genötigt und doch auf beide Art tätig ist, verdient vorzugsweise eine freie Stimmung zu heißen. Und wenn man den Zustand sinnlicher Bestimmung, den physischen, den Zustand vernünftiger Bestimmung, aber den logischen und moralischen nennt, so muss man diesen Zustand der realen und aktiven Bestimmbarkeit den ästhetischen heißen. So im 20. Brief. Die mittlere oder ästhetische Stimmung wird also weder von Verstandeskräften noch von Empfindungen einseitig bestimmt. Zu Freiheit gelangt man erst auf der Grundlage eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Verstandes- und Empfindungswelt. Das rechte Kräfteverhältnis ist die Voraussetzung für die Disposition zur richtigen Lebensführung. Wie im musikästhetischen Diskurs die rechte Stimmung des Instruments Voraussetzung für das Anheben zum stimmig-musikalischen Spiel ist. Bei Schiller geht es also um die ästhetisch-erkenntnistheoretische Brückenfunktion von Stimmung. Beim Übergang von gefühlsgeleiteter zu verstandesorientierter Wahrnehmung sind in der mittleren oder freien Stimmung Sinnlichkeit und Vernunft zugleich tätig. Die Befähigung zu solch ästhetischer Stimmung ist allerdings auf eine bestimmte Personengruppe beschränkt, was seine Idee ästhetischer Erziehung als nicht umsetzbar erweisen sollte. Während sich also Kant und Schiller auf theoretisch-philosophischer Ebene mit der Stimmung auseinandersetzten, kann man bei Goethe, zu dessen Lieblingswörtern Stimmung gehörte, dreierlei beobachten. Anschließend an Schillers Idee einer fein gestimmten Seele finden sich bei Goethe erstens zahlreiche auf Selbstbeobachtung beruhende Überlegungen zur produktionsästhetisch relevanten Dichterstimmung. Zweitens die Versuche literarischer Überführung von Stimmung ins Werk und schließlich drittens die musiktheoretische Übertragung in seiner Übersetzung von Diderots Rameaus Neffe. Mit anderen Worten, die bei sich selbst beobachtete Stimmung wird auf werkästhetischer Basis anhand der seinen Protagonisten zugeschriebenen Grundstimmung beziehungsweise den Möglichkeiten der Umstimmung verarbeitet. Dass sich die Stimmung der Versprachlichung entzieht, wird dabei vielfach thematisiert. Gleich zu Beginn des Faust heißt es, Zitat, was hilft es viel von Stimmung reden? Weiterhin beschreibt er den Zusammenhang von Stimmung und momenthafter Erleuchtung. Alles hänge an der Stimmung und Kraft des Augenblicks. Ein weiteres Zitat. Genie und Stimmung sind zwei unerlässliche Bedingungen. Zugleich klagt er darüber, dass, Zitat, immer die Stimmung alles leisten solle. An Schiller schreibt er verzweifelt, aber woher die Stimmung nehmen? Verzweifelt deswegen, weil wegen einer auffälligen Interpunktion, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Goethe ringt also immer wieder um die rechte, die gewünschte Stimmung, wissend, dass, Zitat, das, was wir Stimmung nennen, sich weder hervorbringen lässt, noch sich dem Stoff oder der Materie verdankt, sondern gleich dem Musenkuss Voraussetzung und zugleich Initiation für die Kunstproduktion ist. Und doch ist er dem Bedarf an Muse und Stimmung nicht hilf- und damit tatenlos ausgeliefert. In Stimmungen kann man sich versetzen. Auslöser oder Förderer bestimmter Stimmungen sind konkrete Stimulantien, wie Alkohol oder Drogen oder aber Wetter- und Lichtverhältnisse, Jahreszeiten, Landschaften, Räume, Farben, Formen und Klänge, allesamt wahrnehmungsgebundene Relationen, in denen der Mensch sich bewegt. Der Stimmungsträger steht dabei im wechselseitigen Verhältnis zur seelischen Stimmungslage des Einzelnen. Schon bei Schiller war die ästhetische Stimmung ein Zustand, in dem man sich nicht ohne weiteres hineinversetzen kann. Im Gegenteil. Zitat Schiller, ein Geschenk der Natur muss sie sein. Dessen war sich auch Goethe bewusst, weshalb er dies in seinem Werk auf verschiedenen Ebenen literarisch durchspielte. Ohne hierauf im Detail eingehen zu können, ist für die Entwicklung des Stimmungsbegriffs bemerkenswert, dass sich bei Goethe die Subjektivierung der Stimmung in Werther gewissermaßen avant la lettre vollzogen hat, womit Goethes Werther auch jenseits seiner unangefochtenen literarhistorischen Bedeutung für den Stimmungsdiskurs sich als wegweisend erwiesen haben könnte. Im Rahmen seiner Übersetzung von Rameaus Neffe hat er darüber hinaus Stimmung als ästhetisches Prinzip problematisiert und praktikabel gemacht. Das Prinzip der Enharmonik, bei dem die Differenz zwischen verschiedenen Texten, Tönen und Tonarten bestehen bleibt, macht Goethe, so Georg von Arburg, zum Motor seiner Übersetzung, indem er die Stimmung des Originals gerade durch den Wechsel der Tonlage und die Kommentierung dieses Wechsels in den begleitenden Anmerkungen überträgt. Dass Goethe dabei den Diderot'schen Ton bewusst herabgestimmt hat, sieht von Arburg nicht zuletzt in Goethes der Übersetzung beigegebenen Anmerkungen oder Noten. Kaum eine Epoche ist so stark mit Stimmungen assoziiert wie die Romantik. Beschrieben bzw. geschaffen werden atmosphärische Räume, von Witterung geprägte Landschaften und spezifische Lichtverhältnisse, die man als stimmungsvolle zu bezeichnen geneigt ist. Die literarischen Streifzüge gelten den Naturszenarien gleichermaßen wie den mal zerklüfteten, mal ins unendlich fantastischen, ausschweifenden Seelenlandschaften. Im literarästhetischen Rahmen dieser Epoche gewinnen dabei die Begriffe Stimmung und Gemüt erheblich an Bedeutung. Auch das Gemüt des Autors ist davon betroffen, befindet sich dieser doch, wie Ludwig Tieck in der Vorrede zum 6. Band seiner Schriften darlegt, in einer zitat-trunkenen Stimmung. Und auch Novalis Gemütserregungskunst ist als Poetik in erster Linie Dichtung als Stimmungskunst. Stimmung und Gemüt sind nicht auf das Subjekt beschränkt, sondern greifen vom Ich auf die Welt und umgekehrt. Aufgrund der Beweglichkeit des Gemüts können Stimmungen in Kontakt mit der jeweiligen Umgebung umschlagen oder sich verändern lassen. Dies macht die seit der Antike bewährten Stimmungsträger, Musik, Räume, insbesondere Landschaften und ihre je eigenen Atmosphären, aber auch Interieurs, Jahres- und Tageszeiten wie auch Wetterbedingungen, zu objektiven Korrelaten der inneren Stimmung, so Rolf-Peter Jantz, und damit besonders interessant für die romantische Poesiekonzeption, die Poetisierung des Lebens, man könnte auch sagen, die romantische Stimmungskunst. Immer wieder findet sich die literarische Darstellung von Stimmungsmodulation. Wie und wodurch entstehen Stimmungswechsel? Wie sind sie beschreibbar? Die Auslöser sind dabei so vielfältig wie die Stimmungen, die sie hervorbringen. Sie überkommen den Betroffenen oder aber sie lassen sich bewusst provozieren oder verstärken. Beschrieben werden dabei unterschiedliche Auslöser wie alkoholischer Rausch, erotische Spannung und Musik, etwa bei Brentano, Novalis oder E.T.R. Hoffmann, oder aber Kunsterlebnisse und Träume, wie etwa bei Wackenroder oder Tieck. Stets stehen diese Auslöser in Wechselwirkung mit dem Innenleben. So hatte etwa Novalis unter Beibehaltung des musikästhetischen Proportionalitätsdenkens Stimmung auf den Seelenhaushalt verschoben, indem er schrieb, das Wort deute auf, Zitat, musikalische Seelenverhältnisse. Dieses Durchdringen von innen und außen verlagert sich nun von der musikalisch-seelischen Lesart in der Folge auf äußerliche Phänomene, wie etwa Landschaft und Wetter. Vor dieser subjektivierten Stimmungskulisse in Werk-, Produktions- und Rezeptionsästhetischer sowie werkpolitischer Hinsicht entfaltet sich weiterhin die romantische Idee einer Poetisierung und Philologisierung der Welt, bei der die Gestaltungsphänomene und Beschreibungssysteme aus Kunst, musikalische Stimmung und Natur, Wetter, Landschaft, Seele in Anwendung auf die Literatur zum so gewonnenen ästhetischen Kriterium erhoben werden. Man kann sogar so weit gehen, bei herkömmlich schlicht als romantischem Roman bezeichneten Werken wie etwa Sternwalds Wanderungen von Tieck an die Stelle des Bildungsromans den Stimmungsroman zu setzen. Wenngleich der Sternwald natürlich in der Tradition des Bildungsromans steht, weisen dessen Wanderungen nur sehr bedingt Bildungsmomente auf, da sie keine wirkliche innere Entwicklung des Helden hervorbringen, sondern dieser der unentschiedene, von Stimmungen abhängige Träumer bleibt, der er von Anfang an ist. Tieck selbst hat in der Nachrede des Sternwald 1843 erklärt, warum er das fragmentgebliebene Werk nicht zu Ende gebracht hat. Nämlich, da er zwar, Zitat, in dieser langen Reihe von Jahren die Feder wieder angesetzt hat, um das Buch fortzusetzen und zu beendigen, aber immer jene Stimmung, die notwendig war, nicht habe wiederfinden können. Und auch im Roman notiert Sternwald sich während der Reise Gedanken über den engen Zusammenhang zwischen seiner Reise und seinen Stimmungen. Meine Wanderung, heißt es, bringt oft sonderbare Stimmungen in mir hervor, ohne diese vorerst genauer zu bezeichnen. Stattdessen zitiert er ein Gedicht, das er mit den Worten beschließt: Oft möchte ich alles in Gedichten niederschreiben und ich fühle es jetzt, wie die Dichter entstanden sind. Du vermagst das Wesen, was dein innerstes Herz bewegt, nicht anders auszusprechen. Im Gedicht, so seine Vorstellung, könne er das an sich undarstellbare Innerste zur Darstellung bringen. Dies erklärt auch die Vielzahl an immer wieder eingeschobenen, als Lyrik deutlich markierten Passagen, die Tieck später, nicht zuletzt aufgrund von deren Musikalität, aus dem epischen Kontext herausgelöst und in einem Gedichtband separat veröffentlicht hat. Dabei handelt es sich um ein innerliterarisches Einstimmungsverfahren, bei dem lyrische Passagen oder auch spezifisch romantische Stimmungschiffren entsprechend eingebettet werden. Das, was in der Forschung als Stimmungslyrik bezeichnet wird, bezog sich lange Zeit und am wirkungsmächtigsten ausgeführt von Emil Steiger Mitte des 20. Jahrhunderts auf eine bestimmte Form goethezeitlicher Erlebnislyrik. Davon wollte man nach Steiger bald nichts mehr wissen. So konstatierte Jürgen Link Anfang der 80er Jahre, dass, Zitat, Gedicht nicht aus Stimmungen und Gefühlen zusammengesetzt werden, sondern ganz konkret aus Worten, aus Sprache. Moderne Lyrik, so Dieter Lamping, habe mit der Erlebnis- und Stimmungslyrik des 18. und 19. Jahrhunderts nichts mehr gemein. Ihr seien ganz andere Charakteristika eigen. Der Begriff der Stimmung, wie auch des Erlebnisses und des lyrischen Ichs, sei, so Dieter Burdorf, als problematische Kategorie zu ihrer Kennzeichnung hingegen nicht geeignet. Im Rahmen der in den vergangenen Jahren konstatierten Wiederkehr der Stimmungen, unter anderem durch Welbery und Gumprecht, hat sich dies für das Genre der Stimmungslyrik nicht zuletzt durch die neuphänomenologischen Arbeiten von Burkhard Meyer-Sickendiek geändert. Noch einmal zurück zur Romantik. Neben dem Stimmungsroman, der werkpolitischen Einstimmung, der Stimmungslyrik und der Verwendung spezifischer Stimmungschiffren in der Romantik für die theoretische Profilierung des Stimmungsbegriffs noch Friedrich Schlegels Kritikästhetik zu nennen. Im Rahmen seiner Vorstellung von angemessener Literaturkritik geht er so etwa von einer Überstimmung des zu kritisierenden Werkes aus, was er unter anderem in seiner berühmten Rezension von Goethes Wilhelm Meister zeigt. Mit dem Ende der Romantik geht der Abgesang auf alles Stimmungshafte einher. So desavouiert Tieck die von ihm in jungen Jahren geschaffene Stimmungsschiffre der Waldeinsamkeit in seiner gleichnamigen Novelle. Ähnliches unternimmt Heine in seinem Gedicht mit eben diesem Titel. Aber nicht nur dort. Unter gezielter Absetzung von Goethe zerstört er etwa in seiner Harzreise auf verschiedenen Ebenen die dort evozierte Wärterstimmung, so Just Hermann. Die atmosphärischen Stimmungen und Gefühlsauffallungen, mit denen der junge Goethe noch einen Wärterkult auszulösen vermochte, sind inzwischen nur noch als abrufbare Erinnerung an vergangene Zeiten verfügbar und für den freiheitlich gesinnten Menschen aller Heine ausschließlich in gebrochener Distanz zu ertragen. Um 1850 hat der Stimmungsdiskurs mit wenigen Ausnahmen einen Tiefpunkt erreicht. Stimmungsästhetische Fragestellungen sind nicht mehr so offensichtlich virulent wie noch um 1800. Bei genauerem Hinsehen sind sie gleichwohl in manchen nach- und nicht-idealistischen Ästhetiken präsent, etwa bei Friedrich Theodor Fischer oder auch bei Richard Wagner, sowie auch bei Kierkegaards und Nietzsches kontrastiver Stimmungsästhetik bzw. Poetik. In Anknüpfung an die dezidiert zum Ausdruck gebrachte Kritik an romantischen Stimmungstopoi beim späten Tieck oder bei Heine bleibt festzustellen, dass sich die abnehmende Tendenz zunächst auch in literarischen Werken ab 1850 fortsetzt. Bei Stifter und Storm ist ein Schwinden bzw. eine Entromantisierung von Stimmung zu beobachten. Aber schon 1878 ist bei Fontane in seinem lange Zeit nicht sonderlich beachteten Romandebüt Vor dem Sturm eine Rückkehr des Themas zu beobachten, indem er in einem zentralen Kapitel ein komplexes Stimmungspanorama entwirft, das nicht nur die Verschränkung literarischer und ästhetischer Diskurse spiegelt, sondern sich nun wieder mit dem Phänomen der Einstimmung bzw. des In-Stimmung-Kommens auseinandersetzt. Es sei, Zitat, jetzt Mode von Stimmung zu sprechen, lässt Fontane sein alter Ego im Roman erklären. Wie schwierig das ist, führt er aus. Die Stimmung ist getroffen und darauf kommt es an. Das entscheidet. Es ist jetzt Mode, von Stimmung zu sprechen und von in Stimmung kommen. Aber das in Stimmung kommen bedeutet noch nicht viel. Erst der die ihm gekommene Stimmung, das rätselvoll Unbestimmte, das wie Wolken ziehende, scharf und genau festzuhalten und diesem Festgehaltenen doch zugleich auch wieder seinen zauberischen, im Helldunkel sich bewegenden Schwankezustand zu lassen weiß, erst der ist der Meister. Mit Fontane bewegen wir uns auf den zweiten Stimmungshöhepunkt um 1900 zu. Mittels detaillierter Beschreibungen werden Texträume erschaffen, wie man dies am vielleicht eindrücklichsten in Thomas Manns Landschaftszimmer in seinen Buddendrucks studieren kann. Dekoration und entsprechende Raumausstattung, etwa durch Landschaftstapeten, dienen der Stimmungserzeugung. Diese stehen in doppelter Tradition, zum einen in der Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts, zum anderen in der Raumkunst der Renaissance und des Barock. Der von Thomas Mann ausgebreitete Diskurs um kulturelle Dekadenz und sozial-darwinistische Degeneration exemplifiziert an dem der Nerven, bildet im Roman die Basis einer bestimmten fin de siècle-Stimmung, die im Buddenbrookschen Landschaftszimmer von Beginn an herrscht und sich in ihrer Raumgestaltung wiederfindet. Die darin gespiegelte Familienkonstellation, Unterordnung und nur oberflächlich drapierte Gemütlichkeit in einem nach außen harmonisch heiter wirkenden Ambiente ist Ausgangspunkt des Niedergangs der Familie Buddenbrook. Die motivisch und farblich heiteren Landschaftstapeten sind trotz ihrer Elastizität und Stärke so gespannt wie im weiteren Verlauf die Nerven ihrer Protagonisten. Erst durch die rechte Spannung der Tapeten, respektive der Nerven, kann sich die gewünschte Atmosphäre buchstäblich entfalten. Thomas Manns Stimmungskunst entfaltet sich aus der durchdachten Komposition und der literarischen Überformung des Stoffs. Die detailgenaue Schilderung ermöglicht die Erstehung dieses norddeutsch geprägten, von bürgerlichen Werten dominierten Stimmungsraums, der nicht zuletzt durch die Sphäre künstlerischer, dekadenter Phänomene seine mehrdimensionale Plastizität erlangt. Nicht von ungefähr hat sich Thomas Mann in einem Brief als Stimmungsmensch bezeichnet. Während er in seinem Bruder Heinrich den Dichter und Schriftsteller mit starker intellektueller Begabung sieht, bewandert in Kritik, Philosophie, Politik, begreift er sich selbst als nur Künstler, nur Dichter, nur Stimmungsmensch. Jenseits von Lübeck bzw. München gewann der Stimmungsdiskurs um 1900 vor allem in Wien an Bedeutung, wie Anna-Katharina Giesberts in ihrer Dissertation gezeigt hat. So war etwa Ernst Machs Stimmungskonzeption außergewöhnlich, insofern die Grenzen von innen und außen von Psyche und Physis subvertiert werden, wobei die Stimmung ein Integral bildet, das sich aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Übergängen konstituiert, die gleichzeitig aufeinander wirken. Offenbar im Einvernehmen mit Fritz Mauthner setzte auch Mach auf die poetische Sprache als geeignetes Medium zum Ausdruck von Stimmungen. Sprachkritisch äußert sich Hofmannsthal, der den inflationären Gebrauch von Stimmung als ermüdendes Geschwätz bezeichnet. Gleichwohl versucht auch er, sich an einer produktions- und rezeptionsästhetisch lesbaren Definition von Stimmung. Stimmung ist die Gesamtheit der augenblicklichen Vorstellungen, ist relatives Bewusstsein der Welt. Je nach der Stimmung denken wir über das Geringste und Höchste anders. Es gibt überhaupt keinen Vorstellungsinhalt, der nicht durch die Stimmung beeinflusst, vergrößert, verwischt, verzerrt, verklärt, begehrenswert, gleichgültig, drohend, blind, dunkel, licht, weich, glatt etc. etc. gemalt wird. Im Bereich der bildenden Kunst macht um 1900 ein Aufsatz des Kunsthistorikers Alois Riegel Epoche, der Stimmung zum Inhalt moderner Kunst erhebt. Darin heißt es: Was nun die Seele des modernen Menschen bewusst oder unbewusst ersehnt, das erfüllt sich dem einsam Schauenden auf jener Bergeshöhe. Es ist nicht der Friede des Kirchhofs, der ihn umgibt. Tausendfältiges Leben sieht er ja sprießen. Aber was in der Nähe erbarmungsloser Kampf, erscheint ihm aus der Ferne friedliches Nebeneinander, Eintracht, Harmonie. So fühlt er sich erlöst und erleichtert von dem bangen Drucke, der von ihm keinen Tag seines gemeinen Lebens weicht. Er ahnt, dass weit über den Gegensätzen, die ihm seine unvollkommenen Sinne in der Nähe vortäuschen, ein Unfassbares, eine Weltseele aller Dinge durchzieht und sie zu vollkommenem Einklange vereinigt. Diese Ahnung aber der Ordnung und Gesetzlichkeit über dem Chaos, der Harmonie über die Dissonanzen, der Ruhe über den Bewegungen nennen wir Stimmung. Ihre Elemente sind Ruhe und Fernsicht. Begriffe wie Einfühlung, Erlebnis und Stimmung hatten, so Thomas Anz, in den ästhetischen Theorien um 1900 und in den 1910er Jahren namentlichen Expressionismus ein erhebliches Prestige und waren von zentraler Bedeutung. Zu einer Überblendung von Stimmung und Kitsch kam es so auch erst in den 1920er Jahren im Zuge der neuen Sachlichkeit. Kitsch wurde zum Kampfbegriff gegen eine Kunst und Literatur, die es darauf angelegt hat, vor allem Emotionen und Stimmungen zu erzeugen, so Anz. Dieses Kitsch-Verdikt prägt den Stimmungsdiskurs bis heute. In der Literaturwissenschaft ging die lang andauernde Missachtung emotionaler Wirkungen vielfach mit Kitsch-Kritik einher, so Anz. Und diese werde regelmäßig zusammengedacht mit Emotionen und Stimmungen, was offenbar mit dazu beitrug, dass diese so lange Zeit von der Forschung geschmäht wurden. So heißt es bereits in Killys Studie Deutscher Kitsch von 1961, dieser möchte, also der Kitsch möchte Gefühlserregtheit, poetische Stimmung erzeugen. Ein Jahr zuvor, 1960, hatte Ludwig Gies in seiner Phänomenologie des Kitsches im Beitrag zur anthropologischen Ästhetik festgestellt, dass, Zitat, Stimmungen in der Geistesgeschichte erst spät philosophisch ernst genommen worden sind, da man ihren erschließenden Charakter weniger wichtig fand als ihre verhüllenden Tendenzen. Es hat aber noch einige Jahrzehnte gedauert, bis Stimmungen auch in der Literaturwissenschaft wieder ernst genommen wurden, bis schließlich sogar auf theoretisch-ästhetischer Ebene von deren Wiederkehr die Rede war. Eine solche sei indes durchaus mit Fragezeichen zu versehen, schreibt Anna-Katharina Giesberts 2011. denn von einer solchen im Sinne von Kant oder Nietzsche sei kaum auszugehen. Vielmehr beruhe das gegenwärtige Interesse auf der Wiederentdeckung einer vergessenen Traditionslinie, den daran anknüpfenden interdisziplinären, zumal emotionspsychologischen Forschungsfeldern und schließlich der von Hans-Ulrich Gumbrecht konstatierten geisteswissenschaftlichen Theoriemüdigkeit, der dieser mit seinem Versuch der Hinwendung zu einer neuen, nämlich stimmungsaffinen Lektüreweise folgt, die, Zitat Gumbrecht, berühren soll. Jenseits der bis heute beobachtbaren literarischen Produktion von Stimmungen hatten sich, so Stefan Heiduck, in seinem resümierenden Diskussionsbeitrag die im 18. Jahrhundert sich vollziehenden Prozesse der Rehabilitation der Sinne als konstitutiv sowohl für den atmosphärischen Stimmungsbegriff als auch für den emphatischen Poesiebegriff der Romantik vollzogen. Durch die Einebnung der Objekt-Subjekt-Schwelle wurden Stimmungen im 20. Jahrhundert schließlich zu ästhetischen Phänomenen. Stimmung wird eigens eine ästhetische Figur. Das ästhetische Verstehen, das mit Dilthey eine spekulative Ausweitung um lebensphilosophische und historische Horizonte erfahren hatte, sollte heute die hermeneutische Rede von Tonatmen, Rhythmen oder Stimmungen in eine ästhetische Analyse dieser Phänomene auf der Textebene überführt werden. In diesem Sinne fordert nun auch Dieter Lamping ein Zusammendenken von Stimmung und poetischer Sprache oder auch von Stimmung und Gedanken. Diese Entkoppelung der Stimmungsforschung von vorsprachlichem und vorlogischem Gefühl steht Forschungsansätzen wie den psychologisch oder gar neurowissenschaftlich empirischen und auch etwaigen experimentell-ästhetischen entgegen und setzt in erster Linie auf philologische Herangehensweise. Auch wenn es entscheidend ist, ob und wie der Exeget die vielleicht rätselhaft unbestimmte Stimmung eines Kunstwerks erfasst, sie also im Sinne von Tanis getroffen ist, liegt die eigentliche Herausforderung im Umgang mit der ästhetischen Kategorie Stimmung darin, diese, noch einmal von Tane, scharf und genau festzuhalten und diesem Festgehaltenen doch zugleich auch wieder seinen zauberischen, im Helldunkel sich bewegenden Schwankezustand zu lassen. Zitat Ende. Das eigentliche Potenzial ästhetischer Stimmung liegt in deren Wesen als Halbding, das den subjektiven wie auch den objektiven Zugang nicht nur ermöglicht, sondern auch erfordert, wenn nicht gar den kartesianischen Dualismus aufzuheben imstande ist. Ich habe versucht, Ihnen in der gebotenen Kürze zu zeigen, dass es sich beim Stimmungsbegriff nicht nur um einen weiteren Trend der Literaturwissenschaft handelt, der dahingehend vergessene poetologische Beschreibungsmuster oder abgesunkene Ideen wiederzubeleben. Das semantische Stimmungskonzept reicht als Denkfigur neben seiner literarästhetischen Relevanz in rhetorische, philosophische, musik- und bildästhetische sowie psychologische oder auch lebenswissenschaftliche Denkmuster zurück. Stimmungen lassen sich auf Produktions-, Werk- oder rezeptionsästhetischer Textebene ausmachen. Ob es nun im Sinne einer Poetik der Stimmung um unterschiedlich motivierte Modi der Einstimmung und die Abbildung von Stimmung ästhetischer Wahrnehmung geht, oder aber im Sinne einer Stimmungskunst um die Ausgestaltung literarischer Stimmungsräume oder verdichteter Stimmungsschiffen, stets im Hinblick auf einen, so könnte man vielleicht sagen, wohltemperierten Text. Die Abneigung gegenüber dem inflationär gebrauchten, unscharf gewordenen und schließlich auch historisch kontaminierten Stimmungsbegriff sowie die gewissermaßen abgegriffene und vor allem verkürzte Gattungsbezeichnung als Stimmungslyrik hat sich für die Reanimierung von Stimmungskunst bzw. einer Poetik der Stimmung im 20. und frühen 21. Jahrhundert als hinderlich erwiesen. Vom Potenzial ästhetischer Stimmung wegführende Debatten sowie erkenntnistheoretisch bedingte Anti-Stimmungsgemeinschaften, so Ludwig Fleck, haben lange Zeit das weitere Absinken des ästhetischen Stimmungsbegriffs befördert. Und dies, obwohl die Stimmungsfülle in literarischen Texten bis heute das Bindeglied zwischen der Innen- und Außenwelt einerseits und deren Überführung in die dargestellte literarische Wirklichkeit andererseits bildet. Man muss nicht gleich, wie Novalis behaupten, das Beste sei überall die Stimmung, aber ganz offensichtlich ist die Zeit gekommen, das bis heute vorfindliche Potenzial nicht noch weiter absinken zu lassen. Der Blick in die Literatur und Begriffsgeschichte von Stimmung hat, wie ich meine, die fortbestehende Relevanz einer sich stets im Wandel befindlichen Stimmungsästhetik zeigen können. Vor diesem Hintergrund würde ich nun gerne mit Ihnen zusammen ausgewählte Textpassagen des Gegenwartsautors, leider verstorben, Wolfgang Herndorf, analysieren, um herauszufinden, ob und inwieweit ein stimmungsästhetischer Interpretationsansatz uns beim Textverständnis weiterbringt. Ich habe Passagen ausgewählt, zum einen die Passage, aus der auch schon das Zitat meines, das im Titel vorkommt, zu finden ist, aus In Plüschgewittern, und dann auch noch eine Passage, die gewissermaßen als Vorrede zu verstehen ist, aus der poetologischen Arbeit von Herndorf, Arbeit und Struktur. Hier die erste Passage. Ich nehme zwei Bier aus dem Kühlschrank und setze mich auf die Terrasse. Ich muss es vielleicht dazu sagen, der Ich-Erzähler ist von Berlin nach Hamburg gereist zu seinem Bruder, um die im Sterben liegende Großmutter zu besuchen. Er wohnt bei dem gut situierten Bruder, der verheiratet ist, Kinder hat, und er ist eher so der Typus Tauge nichts, unglücklich, melancholisch und so weiter. Also, er setzt sich auf die Terrasse. Die Sonne ist schon untergegangen. Nach einer Weile kommt Marit, seine Schwägerin, mit einem Glas Orangensaft den Gartenweg hinuntergelaufen. Sie schaut stundenlang in die Landschaft. Dann geht sie in die Hocke und fischt mit der rechten Hand ein Ahornblatt aus dem Swimmingpool. Ich find's wirklich gut, dass du noch bei ihr warst. Sie wollte niemanden mehr sehen. Weißt du, was sie über dich gesagt hat? Interessiert mich nicht. Sie hat gesagt, ich halte mir mit beiden Händen die Ohren zu und kneife die Augen zusammen. Das ist zwar albern, fehlt ein N, aber als ich die Augen wieder öffne, ist Marit verschwunden. Die Kommunikation zwischen uns wird immer besser. Nach einer Weile gehen die Lichter im Erdgeschoss aus, dann im ganzen Haus. Es ist fast still. Wenn wir nun zurückdenken an die Stimmungsauslöser, die in literarischen Werken auch beschrieben werden, haben wir hier zum einen schon mal die zwei Bier, also die Droge oder den Alkohol. Dann haben wir hier eine Terrasse, also situiert in Naturnähe. Wir haben die Sonne, die untergegangen ist, also ein typisches Stimmungsszenario. Dann kommt noch einmal der Gartenweg, den Marit hinuntergelaufen kommt. Und dann kommt ein stundenlanges Blicken in die Landschaft, wenn sie an diesen kunsttheoretischen Aufsatz von um 1900 zurückdenken, Stimmung als Inhalt moderner Kunst, das mit Ruhe und Fernsicht das Blicken in die Landschaft. Dann fischt sie noch ein Ahornblatt, also erneut die Landschaftsmetaphorik, das Naturbild, was jetzt aus dem Swimmingpool gefischt wird. Interessant ist jetzt hier der Dialog, der ist sehr stimmungsfrei, würde ich mal sagen. Und zwar ganz klar durch den Protagonisten immer wieder zurückgedrängt. Interessiert mich nicht, unterbricht sie. Sie spricht trotzdem weiter und er hält sich jetzt die Ohren zu, er kneift die Augen zu. Also er möchte alle Sinne, und das ist ja bei den Stimmungen das Wichtige, er verschließt alle Möglichkeiten der Sinneswahrnehmung und erreicht auch damit das Ziel, dass sie ihn mit ihrem Geschwätz nicht weiter behelligt. Als sie gegangen ist, hier kommt dann noch dieser ironische Zwischenkommentar, wird es dann wieder stimmungshafter nach einer Weile. Also hier wird die Zeit jetzt wieder gedehnt. Die Lichter gehen aus und es wird fast still. Also wir haben auch hier wieder das Phänomen Licht und dann auch Stille. Wenn wir noch weiter in der Szene lesen. Ab und zu weht ein leichter Chlorgeruch vom Swimmingpool herüber. Ich versuche im Sternenhimmel barometerförmige Löcher zu entdecken. In weiter Ferne hört man wie Meeresrauschen die Autobahn. Ich muss daran denken, wie ich als Kind immer auf meinen Hodora-Rollschuhen zur Autobahn gefahren bin. Jetzt kommt das schon eingangs genannte Zitat. Weil mir die Stimmung oder wie immer man das nennt, so gut gefallen hat. Ich habe mich oben auf die Brücke gestellt und den Autofahrern zugewinkt. Ich fand es immer grotesk, dass die Leute da alle ein eigenes Schicksal haben sollten und ein eigenes Leben, obwohl ich nichts darüber wusste und nie etwas erfahren würde. Indem ich aber für den Bruchteil einer Sekunde eine Rolle gespielt hatte, nämlich die eines winkenden Kindes auf der Autobahnbrücke. Das war immer so ein seltsames und ungewisses Gefühl, als ob das kein Zufall sein könnte, als ob ein Plan dahinter wäre. Auch hier haben wir etwas sehr Typisches, häufig in der sogenannten Stimmungslyrik auch zu finden, das Wehen. Ab und zu weht hier ein leichter Chlorgeruch, also der Chlorgeruch ist vielleicht jetzt in der typischen Stimmungslyrik der Romantik oder der Goethezeit noch nicht zu finden, aber wir befinden uns ja hier Anfang des zweiten Jahrtausends, also ein leichter Chlorgeruch kommt darüber geweht. Erneut aber jetzt der Bezug zum Sternenhimmel, also ein Landschaftsphänomen, gleichzeitig dieses nach oben Weiten. Er versucht darin etwas zu entdecken, also in einem großen Ganzen. Und erneut die in weiter Ferne, er hört akustisch wie Meeresrauschen. Also hier wird tatsächlich jetzt ein urromantischer Topos angesprochen, der eben in heutiger Zeit die Autobahn ist, genauso wie wir keinen Blütenduft mehr haben, sondern eben den Chlorgeruch. Aber hier wird ganz klar mit diesen neoromantisch aufgeladenen Topoi, die natürlich in gewisser Weise gebrochen sind, gespielt. Wie geht es weiter? Ich muss daran denken, wie ich als Kind, das ist etwas, wir haben es hier mit einem typischen Muster zu tun, einer Erinnerung, die ausgelöst wird durch etwas Bestimmtes. Also hier jetzt durch den Geruch, durch den Chlorgeruch und durch die Autobahngeräusche kommt, wenn Sie in der Literaturgeschichte denken, beispielsweise an das Madeleine-Erlebnis bei Proust, plötzlich kommen bestimmte Erinnerungen auf. Und jetzt kommt eben diese Erinnerung, wie er mit seinen Rollschuhen dahin gefahren ist. Und dann kommt die Bezeichnung, weil mir die Stimmung, also es geht darum, um diese bestimmte Stimmung oder wie immer man das nennt, das ist jetzt dieser Einschub, der eben die begrifflich schwierige Fassbarkeit und Beschreibbarkeit bezeichnet, so gut gefallen hat. Und gleichwohl beschreibt er es ja. Es kommt dann, das ist auch, finde ich auch ganz interessant, ich habe mich oben auf die Brücke gestellt, also er nimmt, wie bei Riegel, auch diesen Beobachterposten, um von oben eben diese bestimmte Stimmung aufzunehmen, ein. Und dann wird es jetzt weiter, hier werden dann eher so philosophische Überlegungen, allerdings für ein Kind schon recht ausgefeilte Überlegungen, gut, man weiß nicht, wie alt er da ist. Und dann kommt nochmal die Gefühlsebene. Das war immer ein seltsames und ungewisses Gefühl. Also wieder etwas, was nicht genau greifbar ist. Das wäre das Beispiel aus In Plüschgewittern. Wenn wir jetzt nochmal ein zweites Beispiel uns anschauen, eben diesen Prolog aus Arbeit und Struktur, der lautet folgendermaßen: Dämmerung. Ich bin vielleicht 2 Jahre alt und gerade wach geworden. Die grüne Jalousie ist heruntergelassen und zwischen den Gitterstäben meines Bettes hindurch sehe ich in die Dämmerung in meinem Zimmer, die aus lauter roten, grünen und blauen Teilchen besteht, wie bei einem Fernseher. wenn man zu nah rangeht, ein stiller Nebel, in den durch ein pfennigroßes Loch in der Jalousie bereits der frühe Morgen hineinflutet. Mein Körper hat genau die gleiche Temperatur und Konsistenz wie seine Umgebung, wie die Bettwäsche. Ich bin ein Stück Bettwäsche zwischen anderen Stücken Bettwäsche, durch einen sonderbaren Zufall zu Bewusstsein gekommen, und ich wünsche mir, dass es für immer so bleibt. Das ist meine erste Erinnerung an diese Welt. Wenn wir hier erneut dieses Experiment machen, haben wir natürlich in dem Stich, im Titel Dämmerung bereits, dass ein ganz stimmungshaft aufgeladenes Wort, der Übergang eben von der Nacht zum Morgen. Wir haben Farben, die jetzt eine bestimmte Stimmung bezeichnen sollen. Und wir haben auch dieses Zwischen, was auch das kennzeichnend ist für die, also hier der Blick jetzt zwischen den Gitterstäben hindurch, und er blickt eben auf diese Dämmerung, die jetzt in seinem Zimmer sich befindet. Also die Dämmerung von draußen wird nach innen geholt, die sich eben zusammensetzt, wie er hier sagt, aus lauter roten, grünen und blauen Teilchen. Also das, was ich vorher versucht hatte zu beschreiben, dass Stimmung eben, also hier versucht er kurz zu zeigen, dass sich das eben doch aus verschiedenen Teilchen zusammensetzt, bringt dann erneut, wie in dem vorherigen Beispiel, jetzt eine als Referenzgröße ein modernes Utensil mit hinein, was dann wieder mit etwas Romantischen, einem Landschaftsphänomen, ein stiller Nebel verglichen wird. Dann wird nochmal benannt der hineinflutende frühe Morgen, und dann schließlich auch interessant, dass der Leiblichkeitsdiskurs auch noch aufgerufen wird, der Körper und dessen Temperatur, der dann aber eben die gleiche, also die gleiche Temperatur und die gleiche Konsistenz wie die Umgebung, also das Innen und Außen, was für die Bestimmung von Stimmung regelmäßig eine Rolle spielt. Der Schluss, und das ist dann auch der Schluss dieses Vortrags. Angeblich wächst die Sentimentalität mit dem Alter, aber das ist Unsinn. Mein Blick war von Anfang an auf die Vergangenheit gerichtet. Als in Garstedt das Strohhaus abbrannte, als meine Mutter mir die Buchstaben erklärte, als ich Wachsmalstifte zur Einschulung bekam und als ich in der Voliere die Fasanenfedern fand, immer dachte ich zurück und immer wollte ich Stillstand. Und fast jeden Morgen hoffte ich, die schöne Dämmerung würde sich noch einmal wiederholen. Also jetzt mal jenseits von den einzelnen angesprochenen Dingen haben wir natürlich einen höchst melancholischen Grundton in dieser Passage. Wir haben die Sentimentalität. Dann werden einzelne Bilder, das, was ich vorher auch mit dem Madeleine-Erlebnis versucht habe zu beschreiben, also Bilder aus der Kindheit, das kennen wir alle, ein bestimmtes Bild, was eine bestimmte Empfindungslage, eine bestimmte Stimmung hervorruft. Also hier haben wir ein abbrennendes Strohhaus, das die Mutter, die häufiger auch eine Rolle spielt, die in irgendeiner Form als Stimmungsträgerin vielleicht fungiert, dann eben hier dieses, die Wachsmalstifte, also auch, hier haben wir auch einen künstlerischen Ausdruck, bei Herndorf auch nicht ganz unwichtig, weil er auch bildender Künstler war. Und dann schließlich diese Voliere, wo er Fasanenfedern fand, was schon auch interessant ist, also das ist auch so ein romantischer Topos, die Vogelvoliere, das kommt ganz häufig in der bei beispielsweise bei Tieck vor, und dann auch, dass da Fasanenfedern drin sind, finde ich merkwürdig. Also da entsteht ein komischer Bruch, finde ich. Und dann schließlich diese Sehnsucht nach einer Ruhe, einem Festhalten von etwas, was sich aber doch permanent verändert, und dann eben nochmal zum Schluss die schöne Dämmerung. Also dieser Zustand wird dann auch noch positiv konnotiert. Ja, Ich habe ihn hier anhand von zwei Textauszügen von einem Gegenwartsautor versucht zu zeigen, dass eben das, was in der Geschichte sich als Stimmungsästhetik entwickelt hatte und lange Zeit in Verruf geraten ist und auch in Vergessenheit geraten ist, durchaus für die Interpretation von Texten aus meiner Sicht nutzbar zu machen ist. Aber vielleicht haben Sie von Ihrer Seite dazu speziell zu dem Text oder auch zu dem theoretischen Teil des Vortrages noch Fragen?